Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stäbner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Diese Podcast-Folge ist eigentlich 8 Jahre her. Ja, vor 8 Jahren habe ich einen Podcast mit Thorsten Schreiber aufgenommen und den möchte ich hier nochmal veröffentlichen, denn er ist sehr wertvoll. Das, was hier gesagt wurde, hat zu einem erfolgreichen Startup geführt und die nächsten Schritte in diesem Startup, ja, die gerade passieren, ist die Verstetigung des Business. Thorsten Schreiber erzählt in dieser Folge, welche Vision er für Afrika Dream Tech gehabt hat oder hat zu dem Zeitpunkt. Und er hat aber jetzt den Posten als CEO abgegeben an Wolfgang Rams. Diese Folge ist daher eine wunderbare Brücke zwischen dem, was in der letzten Zeit hier in diesem Podcast geschieht, nämlich die Gespräche mit etablierten Unternehmen, und dem, was vorher in dem Podcast war, nämlich die Gespräche mit Social Enterprises oder Sozialunternehmern. Also zum Thema Social Entrepreneurship. Denn der aktuelle Fokus hier auf diesem Podcast ist soziale und ökologische Transformation. Und das bedeutet aber auch, dass nach so einer Transformation auch immer eine Verstetigung kommt. Das heißt, egal ob jetzt ein Unternehmen für einen sozialen oder einen ökologischen Grund gegründet wurde, um da ein Problem zu lösen, oder ob sich ein bestehendes Unternehmen gerade transformiert, um nämlich den Herausforderungen, die wir in der Gesellschaft und im Bereich Ökologie, Klima haben, etwas beizutragen, etwas für die Lösung zu tun. Bei beiden ist es so, es gibt Transformationszeiten und es gibt Verstetigungszeiten. Und für beide, und das möchte ich hier mit diesem Podcast auch so ein bisschen zeigen, braucht es unterschiedliche Charaktere. Nicht immer, aber ja, hier die Entscheidung von Thorsten zeigt das sehr gut, dass er sagt, okay, ich mache hier den Platz frei für Wolfgang, der den Posten als CEO übernimmt. Die Inspiration zu dieser Folge kam von Christian Deiters und von Julius Bertram. Für euch, an euch beide hier nochmal ein großes Dankeschön für eure Arbeit und ja, ihr inspiriert mich auch immer wieder mit dem, was ihr macht. Julius hat in seinem Goodcast-Podcast mit Thorsten Schreiber gesprochen und die beiden haben sich über die aktuellen Entwicklungen bei Africa Green Tech unterhalten. Eine sehr empfehlenswerte Goodcast-Folge, ja, also hört euch das gerne auch mal an. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann würde ich gerne auch mit Thorsten Schreiber und gerne auch mit Wolfgang Rams eine Folge in meinem Podcast-Ziel aufnehmen. Ich möchte aufzeigen, was Ihnen wichtig ist und Ihre persönlichen Erfahrungen weitergeben. Also Thorsten, Wolfgang, lasst uns gerne sprechen. Mir ist beim erneuten Hören der folgenden Episode noch etwas aufgefallen. Ich habe mich auch verändert. Ich bin gespannt, ob du das bemerkst. Ich weiß, dass ich bei dieser Folge viel aufgeregter war, als ich es jetzt bei den meisten neuen Folgen bin. Der Podcast hat mich gelehrt, wirklich zuzuhören und aus dem Gespräch heraus Fragen zu stellen. Aber hör dir das selber an und bild dir deine Meinung. Wie immer freue ich mich auf dein Feedback und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Diesmal habe ich mit Thorsten Schreiber von Africa Green Tech gesprochen. Er ist ein ja sehr untriebiger Gründer. Er hat Social Startup, diese Plattform, mitgegründet und er hat BetterVest mitgegründet. Und noch einige andere Projekte, die er mit angestoßen hat. Er wird dir in dieser Folge zeigen, wie man selbst komplexe Projekte auch
als soziale Unternehmung aufbauen kann. Du wirst erfahren, wie er seine Projekte finanziert und welchen Vorteil es auch für Social Entrepreneure gibt gegenüber einer klassischen Unternehmung. Aber er wird auch Schwierigkeiten ansprechen. Zum Beispiel die Begegnung mit klassischen Investoren und wie es ist, mit denen zu verhandeln. Thorsten hat viele unternehmerische Erfahrungen und die nutzt er jetzt bei seiner aktuellen Unternehmung Africat Green Tech. Wie er das macht, das erzählt er euch jetzt gleich in der Folge. Wenn du vielleicht gerade noch in einer klassischen Unternehmung bist oder selber Unternehmer bist, solltest du vielleicht etwas genauer hinhören. Weil ich denke, es ist schon inspirierend, wie man ja genauso unternehmerisch denken kann und auch so groß und komplex wie jedes andere Unternehmen, aber trotzdem einen Sinn in der Arbeit, einen Sinn in der Unternehmung finden und dieser Unternehmung auch eben geben kann. Und das, denke ich, kann Thorsten sehr gut hier vermitteln. Deswegen würde ich gleich sagen, hör dir das Gespräch an. Viel Spaß.
Hallo Thorsten, du bist von Africa Green Tech und ihr habt vor, Solarcontainer nach Afrika zu schippen. Und ja, da seid ihr auch schon relativ weit. Ihr habt da schon einiges ermöglicht. Vielleicht stellst du dich mal vor und das Projekt.
Ja, hallo Georg. Schön, danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, ich bin unter anderem Gründer von Africa Green Tech. Schon etwas länger im Bereich Social Entrepreneurship unterwegs. Unter anderem habe ich auch das Portal socialstartups.de mitgegründet. Dort berichten wir auch über Projekte im Bereich Social Entrepreneurship. Aber ziemlich bekannt bin ich wahrscheinlich durch meine Mitgründung der Plattform BetterVest. Wir ermöglichen dort Energieprojekte mit Kleinanlegern zu finanzieren. Und seit ja nunmehr anderthalb Jahren fokussiere ich mich komplett auf mein eigenes Afrika-Projekt. Und das ist der Solarcontainer, wie du richtig gesagt hast. Da werden wir wahrscheinlich jetzt gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Mhm. Ja, vielleicht erzählst du mal genau, was ist das Ziel von diesem Solarcontainer? Was macht ihr da?
Ja, dazu, also auf die Idee bin ich gekommen, weil ich mich schon sehr lange mit Schwarmbewegungen beschäftige oder auch Crowd. Ich habe ja die Piratenpartei mitgegründet und mit aufgebaut in den Jahren, ja, 2008, 2009 bis 2012 und habe mich da sehr viel mit solchen Schwarmintelligenzthemen beschäftigt. Kam dann ja zum Crowdfunding, war da jetzt auch 3,5 bis 4 Jahre sehr aktiv. Und meine Vision ist es, jetzt eine Art Schwarmenergie oder ein virtuelles Kraftwerk in Afrika zu errichten. Dort gibt es einfach aufgrund der Historie keine zentralen Stromversorgungen, sondern 87% der Menschen dort, insbesondere auf dem Land, sind völlig ohne Stromversorgung. Hm. Und haben auch keine Aussicht auf eine Stromversorgung, weil die Netze dort zu bauen als Überlandleitung, das wäre viel zu teuer und zu aufwendig. Und deswegen geht man dort jetzt mit Inselnetzen und sogenannten Mini-Grids daran, die ländliche Bevölkerung mit Strom zu versorgen. Und dafür habe ich eine spezialisierte und auf Afrika optimierte Lösung entwickelt, einen mobilen Solarcontainer. Und ja, die Vision ist es, jetzt Millionen Menschen mit diesem System und mit dieser Idee an Elektrizität anzuschließen.
Mhm. Das hört sich nach einem ziemlich großen Projekt an. Da hast du dir eine Menge vorgenommen. Hast du da, wie du gesagt hast, ach ja, das ist so meine Idee, das will ich machen. Gab es da Leute, die dann gesagt haben, so ja, okay, das gab es da Kritik, dass die Leute das nicht glaubten?
Ja. Ja, wir haben ja als Social Entrepreneurs immer eigentlich so zwei Themen. Das erste Thema ist so, ja, ist Quatsch. Das ist jetzt bei mir zum Glück nicht der Fall gewesen. Das andere Thema ist dann immer, kannst du davon leben? Und ja, durch meine Erfahrungen habe ich das Projekt von vornherein so aufgesetzt, dass es ja diese beiden Kriterien oder diese Fragestellungen von Anfang an nicht hat. Aber deine Frage zielt vermutlich auf allgemein das Gründen von einem Sozialunternehmen, das, wie gesagt, jetzt bei dem aktuellen Solarcontainer-Projekt habe ich da sehr wenig Kritik und auch sehr wenig Fragen. Das sind meistens sehr konkrete Fragen zum Projekt, aber dieses Projekt ist über Jahre sozusagen das Meisterstück von meiner persönlichen Lebenserfahrung, und ich habe da sehr, sehr viel Gehirn und Kraft rein investiert, bevor ich damit sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen bin. Mhm. Das hat so ein bisschen diese erste Kritik abgefedert. Natürlich gab es die auch. Insbesondere hat man die technische Machbarkeit in Frage gestellt. Das hat ja viele Aspekte. Dann haben wir aus europäischer Sicht natürlich ein ganz verschrobenes und auch 40 Jahre falsch entwickeltes Bild vom ganzen Kontinent. Das ist auch einer der Punkte, die ich immer bekämpfe. Und meine Lösung war einfach komplett einen Pilot, einen Prototypen zu machen und damit so der Welt zu beweisen, dass es funktioniert. Und die Vorgehensweise war dann auch die optimale, als im Nachhinein betrachtet.
Mhm. Kennt man ja eigentlich auch von Büchern wie also Lean Startup, dass man erstmal überhaupt etwas startet, um zu zeigen, so ja, es funktioniert grundsätzlich und wir müssen das Ganze jetzt noch skalieren.
Genau, das ist der richtige Weg. Gleichzeitig auch meine beste Empfehlung. Mhm. Du hast jetzt schon eins dieser Buzzwords genannt mit Lean Startup. Es gibt da noch zwei, drei andere Themen, die ich den Gründern oder Hörern nahelegen möchte. Das ist zum einen die sogenannte Effectuation-Methode, die sich so auch ein bisschen unterscheidet von den klassischen Startups. Bei der Effectuation-Methode guckt man, was hat man an Ressourcen und wie kann man die ideal zusammentun. Und die klassische Gründermethode ist ja so, ich mache einen Businessplan und dann sammle ich Geld ein und dann fange ich sozusagen erst an, den Beweis zu erbringen. Und auch bei Lean Startup geht man ja eher davon aus, dass man erstmal ganz mit rudimentären Möglichkeiten versucht, das Grundprinzip zu beweisen und einen Prototypen oder ein Proof of Concept, nennt man das ja auch, zu erzielen. Genau das ist auch der richtige Weg mit ganz geringen Kosten. Weiterer Begriff in dem Zusammenhang ist ja das sogenannte Bootstrapping, wo man also versucht, mit ganz kleinen Budgets und Freunden und Ressourcen, die man im Netzwerk hat, erstmal das Grundprinzip von seiner eigenen Geschäftsidee zu entwickeln. Mhm. Und das ist definitiv der richtige Weg. Das ist oftmals auch sehr zeitsparend, weil ja nicht jede Idee führt ja zwingend zum Erfolg. Deswegen ist es auch aus eigener Sicht sehr gut, wenn man da kostensparend erstmal rangeht.
Ja.
Das war jetzt bei meinem Projekt leider nicht so möglich, alleine der Prototyp schon sehr viel Geld gekostet hat und natürlich auch die Reisen in Afrika gefährlich und auch aufwendig sind. Insofern musste ich auch für den Prototypen und das Pilotprojekt sehr viel Geld in die Hand nehmen. Aber dennoch ist es der gleiche Alternationsschritt gewesen, wie du auch schon beschrieben hast. Im Prinzip ist es eine Lean-Methode gewesen auf sehr hohem Niveau, sag ich mal.
Ist vielleicht auch noch interessant, also wie hast du denn diese erste Finanzierung auf die Beine gestellt? Wie bist du da rangegangen?
Ja, also ich habe ja durch die Mitgründung der Plattform BetterVest eine ganz gute Grundvoraussetzung gehabt, hat sehr viel Erfahrung mit Crowdfunding. Und ich habe eine Mischung gemacht aus vier Komponenten. Das kennen die viele Gründer auch. Das Naheliegendste ist natürlich das sogenannte Friends and Family Netzwerk. Das sind die Menschen, die einem per se als Mensch, als Charakter vertrauen. Dies war natürlich Teil von der Finanzierung. Dann habe ich ein normales Crowdfunding gemacht, habe damit ungefähr ein Drittel der Summe für den Piloten finanziert. Mhm. Und ein weiteres Drittel kam zustande durch, ich sage jetzt mal so ein etwas, da habe ich, sage ich mal, Leute, die ich besser kannte, die jetzt nicht unbedingt zur Familie gehören, aber die ich besser kannte, die Möglichkeit gegeben, sich etwas stärker an dem Projekt zu beteiligen, also mit so einem sogenannten Equity. Und diese Kombination war es letztendlich. So ein Drittel ungefähr kam aus eigenen Mitteln und ein Drittel Crowdfunding, ein Drittel, sage ich mal, so ein bisschen so eine Mischung aus Friends und Equity.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gesunde Kombination, Das könnte man also sozusagen vergleichen also so eine Drittelung ist meistens sehr gut, wenn man da sein Projekt, weil man kriegt ja auch sehr viel Feedback von Investoren, die bringen einen ja im Projekt auch weiter.
Ja.
Und dann, was man auch machen sollte, ist Professor Faltin, glaube ich, eine ganz gute Lektüre, das sogenannte gründenden Komponenten, dass man eben nicht alles immer kaufen muss, sondern manchmal ergeben sich auch Partnerschaften. Man kann sich gegenseitig Leistungen tauschen, bartern. Und das mache ich schon seit vielen Jahren sehr aktiv und sehr gut, dass ich im Netzwerk eben nach komplementären Partnern suche, denen ich was tun kann und dafür tun die mir was. Das kann man sehr, sehr stark einsetzen.
Okay. Hast du so ein Core-Team im Endeffekt, was da dran arbeitet, oder sind das sehr viele, die dazu ja beitragen, indem sie halt von extern dazukommen? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen erläutern, wie ihr das macht?
Ja, da arbeite ich sehr stark mit. Wir haben sehr viele Leute in dem Projekt. Ich schätze, im Moment sind das mehrere hundert, die mehr oder minder pro bono oder mit einem ganz kleinen Kostenersatz wertvolle Leistungen erbringen. Ich arbeite sehr viel mit Studierenden, mit Leuten, die vielleicht selber gründen wollen, die ich zeitweise sozusagen mich unterstützen lasse, und im Gegenzug unterstütze ich sie dann zurück mit anderen Netzwerkkontakten, was ich gerade vorhin angewähnt habe. Das ist in Komponenten, das funktioniert natürlich auch mit Beziehungen, ja. Man kann Menschen ja auch was Gutes tun und dafür tun sie einem was Gutes. Und im Social Entrepreneurship Bereich ist das große Glück, dass selbst Unternehmen, die was ganz Ähnliches oder fast Identisches entwickeln, sich nicht gegenseitig als Wettbewerber, sondern eher als Mitstreiter verstehen. Und in meinem Fall ist es natürlich so, dass sich viele Menschen im Kopf um den afrikanischen Kontinent und um soziale Gerechtigkeit auf der Welt, um den Klimawandel machen. Und unser Projekt adressiert im Moment alle 16 Ziele der Vereinten Nationen. Also die Vereinten Nationen haben ja seit Januar ein neues Programm, um die Weltarmut zu bekämpfen, die Global Sustainable Goals. Und das ist aufgeteilt in 16 Kategorien von Armut, Frauen, Wasser, Umwelt, Ernährung, Bildung. Und unser Projekt hat sozusagen in jedem dieser Bereiche einen Impact. Und dadurch ergeben sich praktisch auch Kooperationen auf der unteren Ebene. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben eine Partnerschaft mit LabDo. Das ist ein NGO hier aus Deutschland. Die sammeln Computerspenden ein, tun diese Computer dann sozusagen aufpäppeln und mit neuer Software bespielen und schenken die dann an Schulen. Und der ehemalige Besitzer kann seinen Computer dann sozusagen verfolgen, was mit dem dann noch Gutes passiert, auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel oder auch in Asien. Und dort ist es oft so, dass Schulen diese Computerspende nicht annehmen können, weil sie keinen Strom haben, weil das wäre dann aus deutscher Sicht sozusagen Elektroschrott, wenn man den Computer schickt, weil es sozusagen keine gesicherte Stromversorgung gibt. Und das ist bei unserem Projekt jetzt super, weil wir bringen ja sozusagen Strom ins Dorf mit dem Container und können dann Lepto sozusagen im Rucksack mitnehmen. Und für uns ist das sozusagen ein Added Service, ja, also ein Mehrwert für unsere Stromkunden. Und Lepto hat sozusagen gleich zwei Probleme gelöst, weil wir die Computer natürlich auch mit unserem Container logistisch transportieren können. Das heißt, sie müssen keine extra Spenden für die Paket- oder Transportkosten aufwenden. Und da siehst du an diesem Beispiel sehr schön, wie das funktionieren kann. Also Lepto hat als NGO, als Projekt seinen ganz eigenen Fokus und wir ergänzen uns eben gegenseitig. Und am Ende kommt eine in der Summe deutlich bessere Leistung raus. Und das ist das, wo ich für Social Entrepreneurship auch den wichtigsten Fokus in Zukunft setze, dass man Bewegungen gründet, dass man in Gruppen arbeitet, in Synergien.
Ja, man merkt einfach, dass du da auch schon viel Erfahrung hast und dass da viel ineinander greift, dass das alles gut zusammen funktioniert.
Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, gibt es manchmal dann so Tage oder Situationen, wo du auch an dem Ganzen so ein bisschen zweifelst. Wie gehst du damit um? Was sind deine Zweifel? Willst du da vielleicht etwas mit uns teilen?
Ja, auch das ist wirklich eine Frage von Lebenserfahrung. Auch Scheitern muss man lernen. Ja, ich habe auch mit Scheitern Erfahrungen in meinem Leben gemacht und insofern gehört das ganz klar dazu. Also dieses Zweifeln, Selbstzweifeln, man darf das durchaus auch sagen, dass, glaube ich, Social Entrepreneure da deutlich mehr mit zu tun haben, weil sie sozusagen ja intrinsisch auch einem anderen Ziel verfolgen. Also etwas, oftmals ist das ja nicht nur ein Projekt für einen Menschen, der sowas macht, sondern auch ein Stück weit eine Berufung, zumindest ist es bei mir so. Und das kann eben den Pegel in beide Richtungen stärker ausschlagen lassen. Es ist emotional schmerzhafter, wenn man scheitert an einem sozialen Projekt. Aber es ist umgekehrt natürlich auch umso wertvoller, wenn man erfolgreich ist. In meinem Fall, ich kann dir vielleicht für beide Pegelausschläge Beispiele nennen. Wenn ich zum Beispiel einen Investor mir absagt oder sagt, nee, das lohnt sich für mich nicht, das ist nicht genügend Rendite. Das ist so ein Thema, was mit dem ich mich in einer Größenordnung, wo wir natürlich auch, wir wollen ja auch wirklich, wie du schon gesagt hast, ein sehr großes Projekt umsetzen. Da geht es auch um hohe Millionenbeträge zum Teil. Und du sitzt dann vor einem sehr vermögenden Family Office oder einem Fonds oder wem auch immer. Und du weißt genau, die haben Hunderte von Millionen auf dem Konto und dein Projekt ist genau das Richtige für sie. Aber damit du deine Kunden oder die Menschen, die wir in Afrika mit Strom versorgen willst, nicht sozusagen abzockst und denen noch einen vernünftigen Strompreis bieten kannst, kannst du halt nur, ich sage jetzt mal, eine Rendite von 5, 6, 7% bieten auf das Kapital. Und dann sitzt du Leuten gegenüber, die sagen, naja, aber normalerweise haben halt 25% Eigenkapitalrendite. Und dann sage ich, ja, dann haben sie wahrscheinlich irgendwelche Ölquellen finanziert oder Kohlekraftwerke, ich weiß es nicht. Und dann merkst du einfach, dass du mit deinem Modell viel weiter denkst und viel nachhaltiger bist als sozusagen der Markt oder das Kapital oder die Partner. Und das ist zum Beispiel für viele Social Entrepreneure, die ich auch kenne, das Hauptenttäuschende, also dieses die fehlende Bereitschaft von Investoren zu investieren und den Wert, also die soziale Rendite, noch nicht in Prozent zu empfinden. Das ist so, um es auf den Punkt zu bringen, glaube ich, dass das also für mich im Moment das Schwierigste, das ich weiß, ist so unheimlich viel Geld für schwachsinnige Projekte da und für die wirklich guten Projekte, von denen ich auch ganz viele andere kenne. Die haben alle Schwierigkeiten zu finanzieren. Sie tragen sich, aber sie werfen eben nicht kranke Renditen ab. Sie helfen halt, Probleme zu lösen. Und ich bin da ganz fest überzeugt. Und vielleicht dann der Blick auf den anderen Pegel, also auf das Positive. Man hat eben neben der monetären Situation von so einem Projekt eine ganz andere Komponente. Und das ist eben das Gefühl, wirklich die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Und das ist mit Geld eigentlich nicht aufzuwiegen. Und das können normale Gründer, die irgendeine App entwickeln oder keine Ahnung, irgendeine E-Commerce-Webseite oder was es da alles gibt, das können die nicht erzielen, nicht erreichen. Die können eben finanziell erfolgreich sein, die können dann wachsen, gekauft werden und ein Exit haben oder ein IPO oder was auch immer. Ja, und Social Entrepreneure verfolgen eben das Ziel, eine Veränderung in einem gesellschaftlichen Prozess hervorzurufen. Und das ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Und deswegen, dir eine Antwort zu geben, ich glaube, Enttäuschungen dürfen dich nicht abbringen von deiner Idee, weil sie eben in unserer Gesellschaft überwiegend monetär bewertet wird, oder fiskalisch, und unsere Gesellschaft noch nicht flächendeckend bereit ist, sozusagen einen Social Impact in dem Maße zu bewerten, wie es ihn verdient. Insofern sollte man sich von Enttäuschung, egal in welcher Kategorie, auf keinen Fall entmutigen lassen.
Du bist ja für mich jetzt so, wenn man das hört, auch wirklich so durch und durch so ein Social Entrepreneur. Warst du das immer? War das schon immer dein Antrieb? Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du in diese Richtung gekommen?
Nein, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe einen Emissionshintergrund. kleiner Scherz. Nein, ich bin eigentlich aus der ganz fossilen Welt. Ich habe viele, viele Jahre in der Textilbranche verbracht. Eine sehr unnachhaltige, ausbeuterische, schreckliche Branche, heute in der Retroperspektive. Und ich bin froh, dass ich in dieser Branche auf die Nase gefallen bin, weil ich dadurch eigentlich die Chance hatte, völlig anders drüber nachzudenken. Also bei mir, um die Frage zu beantworten, ich war das Gegenteil von dem, was ich heute bin. Und ich bin in dieser alten, schlechten, negativen Welt gescheitert. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, nochmal völlig neu mein eigenes Leben zu bewerten, das Klima zu bewerten, Menschen zu bewerten, soziale Gerechtigkeit zu bewerten. Und erst als ich sozusagen einmal alles verloren hatte, konnte ich dann neu bewerten, worauf es ankommt. Und das hat mir dann, das war sozusagen der Wendepunkt, das ist so ungefähr 10 Jahre her. Mhm. Und da fing das an, dass ich Dinge völlig anders wahrgenommen habe. Und der nächste Meilenstein war ganz sicher die Geburt von meiner Tochter, die mich persönlich dazu gebracht hat, in einem ganz besonderen Maße nochmal Verantwortung zu übernehmen und hat mich dann ganz stark dazu gebracht, darüber nachzudenken, welche Welt hinterlasse ich meinen Kindern. Mhm. Und aus diesen beiden Erfahrungen wurde ich dann, es gibt da in meinen Augen keine Zufälle, ich will jetzt nicht sagen Schicksal oder so, aber ich bin dann in dieser Zeit Menschen begegnet, die ihr ganzes Leben schon mit sozialen Ideen oder grünen oder ökologischen Ideen unterwegs waren und habe mich denen dann angeschlossen. Da würde ich ganz sicher die Begegnung mit Patrick beschreiben, also dem ursprünglichen Gründer von BetterVest, der sozusagen mir in vielen Punkten völlig neue Perspektiven eröffnet hat und gesagt hat, ja, schau mal, denk mal darüber nach. Und ich glaube, diese drei Schritte haben mich dann ganz sicher zu dem gemacht, was ich heute bin und zu dem, was ich heute denke. Und das verstärkt sich natürlich. Also das ist ich entwickle mich sehr stark in diesem Pol und nutze jetzt alle Stärken, Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, um diesem großen Ziel eine Delle im Universum zu hinterlassen, nachzukommen. Ja. Aber das ist es geht nicht, also ich glaube, das eine wäre bei meinem Fall ohne das andere extrem nicht möglich gewesen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man als Social Entrepreneur geboren wird. Also ich kann mir sicher sein, dass meine Kinder jetzt eine ganz andere Erziehung genießen als ich, aber die vielleicht schon eher, für die kommt, glaube ich, gar nichts anderes mehr in Frage dann. aber in meinem Fall, ich gehöre jetzt noch zu einer Generation, die noch sehr fossil unterwegs war.
Ja, bei mir war das auch nicht sofort so klar und hat sich Stück für Stück einfach ergeben. Und genau ähnlich auch bei dir, wirklich dann auch nochmal durch Kinder, also durch die Geburt meiner Kinder, einfach habe ich auch da nochmal mehr drüber nachgedacht, was ich denn hinterlassen möchte. Kann ich wirklich gut verstehen. Liest du gerne? Gibt es Bücher, die du anderen empfehlen kannst, wo du sagst, so, hey, das solltest du mal gelesen haben, das bringt dich weiter oder das inspiriert dich?
Ja, ich lese wenig Bücher. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Bewegtbild, also mit Videocontent. Gucke sehr, sehr viele Reportagen. Lese sehr viel Magazine, Artikel, Fachartikel. Aber ich bin nicht der Typ, der sich stundenlang mit einem Buch in die Ecke verzieht. Also bin ich viel zu umtriebig. habe ich mal das Gefühl, ich verpasse was. Aber ich bin ein Informationsjunkie, definitiv. Also ich verbringe extremst viel Zeit vorm Rechner oder vorm Smartphone. Versuche das auch immer irgendwie zu kombinieren mit Tätigkeiten, Also ich bin halt von Anfang an im Internet mit dabei gewesen, würde ich mal sagen. Und ich nutze mehr Echtzeitmedien. Das reizt mich mehr. Also ich habe gestern zum Beispiel auf der Autorückfahrt versucht, mir so ein paar Podcasts anzuhören beim im Stau stehen und habe mich dann selbst ertappt, dass irgendwelche Dinge, die schon 3 Tage alt sind, ich nicht mehr hören wollte. Also ich bin eher so ein Echtzeit-Informations-Junkie, würde ich sagen. liebe es dann, mit anderen Menschen zu diskutieren, zu debattieren. Bin auch auf meiner Facebook-Seite sehr politisch, spreche Themen an, liebe es zu diskutieren, auch kontrovers zu diskutieren. Und das ist Teil von meinem Gesamtkonzept auch. Ich nutze den Solarcontainer, unser Projekt, sehr stark, um Afrika zu promoten, um die Menschen zu promoten, die selber keine Stimme haben, die selber keine Lobby haben. Sehe mich eigentlich eher so als Informations-Robin Hood. Das ist natürlich auch ganz stark geprägt von der Zeit bei der Piratenpartei. Ich habe die Piratenpartei-Facebook-Seite damals aufgebaut von null und hat das da natürlich extrem mit so einer ganz Kurztaktung zu tun, ne? Also im Minutentakt. Und insofern, die Frage wird mir oft gestellt, was liest du gerne? Und dann muss ich immer mit Erschrecken feststellen, dass ich viel, viel lese, aber eben nicht klassisch mit einem Buch in der Ecke, sondern ja, diese niedergeschriebenen Informationen habe ich gerne so in einem tagesaktuellen Kontext.
Im Endeffekt vorgefiltert. Also die anderen lesen für dich und filtern das dann raus, was dich interessieren könnte.
Ja, genau. Du kannst natürlich heute dann auch selber den Filter natürlich auch ein bisschen beeinflussen, ja, indem du die Tags und so weiter beherrschst. Mhm. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich das sehr stark fokussiert auf die Themen Entwicklungszusammenarbeit, Energie, Wasser, Nahrung im Kontext Fluchtursachen. Das ist ein Thema, was mich unheimlich umtreibt, Menschen wirklich beizubringen, zu verstehen, wie Dinge zustande kommen und eben nicht irgendwie AfD zu wählen, weil es gerade opportun ist, einfache Antworten auf komplexe Themen, Sachverhalte zu geben, sondern ich versuche wirklich, die Leute dazu zu zwingen, zu verstehen, dass es eben Zusammenhänge gibt, globale Zusammenhänge, die wir voll zu verantworten haben durch unser Konsumverhalten, durch unseren Konsum insgesamt. Also das treibt mich ganz stark um. Ja.
Ja, wir kommen jetzt so langsam gegen Ende des Gesprächs. Da würde mich halt wirklich nochmal interessieren, so wie siehst du die Zukunft? Also sowohl jetzt vielleicht für dich, aber auch eben für deine Unternehmung. Was stellst du dir da vor? Wo soll es da hingehen?
Ja, das ist sehr konkret. Ich möchte in meiner Lebenszeit mindestens 1 Million Menschen in Afrika mit nachhaltiger Energie versorgen. Das entspricht dann ungefähr 2000 von unseren Solarcontainern, verteilt über den Kontinent. Das Projekt hat ein Potenzial im Bereich von 1 Million Container, rein von der Kapazität und rein von dem Bedarf und der Nachfrage, die es dort gibt. Aber das ist das, was ich mir konkret vorstelle. Und ja, je nachdem, wie viele Jahre ich jetzt noch habe und an meinem Unternehmen arbeiten darf, möchte ich da maximal viele Menschen erreichen mit. Und dann ist mein großer Wunsch, wenn ich dann irgendwann mal abtrete, das den Kindern zu hinterlassen, dass sie das fortführen. Das ist eigentlich so mein Lebensweg, der ist ziemlich klar.
Wow, schön. Wo findet man dich denn, wenn man dich das jetzt, ja, wenn man dich verfolgen möchte, was du so machst und wie es da eben weitergeht? Kann man dich kontaktieren? Gibt es Facebook, klar, also, Twitter? Wo findet man dich am besten im Netz?
Also die besten Medien sind tatsächlich Facebook. Wir haben dort einmal unsere Facebook-Seite vom Unternehmen von Afrika Greentech. Fanseite heißt auch so. Und wenn man sich mehr für den politischen Thorsten interessiert, also den Changemaker sozusagen, und da durchaus auch Lust hat auf kontroverse Diskussionen zu allen möglichen Themen rund um Afrika, kann dann mein privates Profil besuchen, das kann man auch abonnieren. Und das ist Rock My Startup, auch bei Facebook. Mhm. sind nur die beiden Kanäle, also einen etwas persönlicheren Kanal und dann einen ganz klar beruflichen. Bei beiden sind wir sehr aktiv, wir sind sehr transparent, wir machen von allen Sachen Videos und da kriegt man immer, man kann auch immer die Möglichkeit, direkt mit uns interagieren über Chat oder sonst was.
Ja, schön, danke. Also viel Information. Wir haben, also ich merke eigentlich, es waren so ein paar Sachen, die ich noch ansprechen wollte, aber vielleicht treffen wir uns irgendwann nochmal und wir machen nochmal einen Podcast zusammen. Das war jetzt so kompakt alles drin, aber ich glaube, da können auch diejenigen, die das hier hören, einiges von mitnehmen. Dankeschön.
Ja, gerne, Georg.